Herr, du hast uns durch diese Königsgeschichte auch so viel Bedrückendes sehen lassen. Immer wieder ist es ein Spiegel vor unserem Auge. Und dann so wunderbar, dass du deine Hand nicht ganz abziehst. Das Wunder, dass du auch mit Untreuen deine Geschichte machst. Jetzt hilf uns doch, dass wir in deinen Spuren leben. Hilf uns zur Klarheit, was dein Wille auch bei uns heute ist. Hilf uns, dass wir mit dir leben können. Wir danken dir, dass du so viel tun willst, bis heute eine Losung geheißen hat, dass du Wohnung bei uns machst, dass du deine Herrlichkeit hier offenbaren willst, auch in unserem Leben. Amen. 2. Könige 25. Wir wollen das heute abschließen. Das war natürlich für uns alle etwas schwierig. Wir werden jetzt nach den Sommerferien wieder ganz einfach einen Paulusbrief miteinander durcharbeiten, immer kleine Abschnitte und dann auch den Sinn der Worte mehr entfalten. Ich hoffe aber einfach, dass bei Ihnen von diesem schwierigen Geschehen der Königsgeschichte doch ein Verständnis für ganze Teile des Alten Testaments jetzt erst lebendig wurde und auch Ihnen erschlossen wurde. Und jetzt sind wir am letzten Kapitel. Sie kennen den geschichtlichen Zusammenhang. 722 vor Christus wurde Samaria, das Nordreich, zerstört. Von diesem Zeitpunkt ab 722 gibt es nur noch Juda im Süden. Der große Teil Samaria ist nicht mehr unter eine jüdische Herrschaft gekommen. Bis in diese Tage 1967 im Sechstagekrieg. Heute reden die Israelis wieder von Samaria. Von 722 vor Christus bis 1967 hatten Juden in Samaria keine Herrschaft mehr, sondern immer Fremdvölker. Die waren zerstreut, es gab dann die Samariter, Sie kennen die Spannung zur Zeit Jesu. Im Süden ist 587 Jerusalem zerstört, 722, 587 vor Christus. Man zählt da ja rückwärts vor Christus, 587. Von da ab herrschen fremde Völker in Jerusalem. Es kam noch mal zu einer kurzen Aufrichtung einer jüdischen Herrschaft. Sie kennen ja auch den Herodes, der ja kein Jude war und so weiter. Das, was wir aus der neutestamentlichen Geschichte kennen, bis im Jahre 70 dann der Tempel, der dritte Tempel zerstört wird. Wir haben jetzt 587 die erste Zerstörung des Salomonischen Tempels. Es wurde nach dem Exil in Babel ein weiterer Tempel gebaut und es ist dann der dritte Tempel, der Herodianische Tempel gewesen, ein sehr schöner, architektonisch toll gestalteter Tempel, der im Jahr 70 nach Christus zerstört wurde. Seitdem ist nichts mehr aufgebaut. Seitdem können Juden kein Passahlamm mehr schlachten. Kein Passahlamm essen, kann kein Opfer mehr dargebracht werden. Und eine merkwürdige Parallele zu der neutestamentlichen Geschichte Jesu, dass er das Opferlamm ist. Aber jetzt gehen wir an diese schwere Geschichte der Zerstörung. Zedekia, Kapitel 25, Vers 1. Und Zedekia wurde abtrünnig von König von Babel im 9. Jahr seiner Herrschaft. Am 10. Tag des 10. Monats zog heran Nebukadnezar, der König von Babel, mit seiner ganzen Macht gegen Jerusalem. Und sie belagerten die Stadt und bauten Bollwerke um sie her. So wurde die Stadt belagert bis ins 11. Jahr des Königs Zedekia. Aber am 9. Tag des 4. Monats wurde der Hunger stark in der Stadt, sodass das Volk des Landes nichts mehr zu essen hatte. Da brach man in die Stadt ein und der König und alle Kriegsmänner flohen bei Nacht durch das Tor zwischen den zwei Mauern auf dem Wege, der zu dem Garten des Königs geht. Aber die Chaldäer lagen um die Stadt und der König floh zum Jordantal hin. Aber die Kriegsleute der Chaldäer jagten dem König nach und sie holten in einem Jordantal von Jericho und alle Kriegsleute, die bei ihm waren, zerstreuten sich von ihm. Die Chaldäer aber nahmen den König gefangen und führten ihn hinauf zum König von Babel nach Ribla, und sie sprachen das Urteil über ihn. Und sie erschlugen die Söhne Zedekias vor seinen Augen und blendeten Zedekia die Augen und legten ihn in Ketten und führten ihn nach Babel. Die Zusammenhänge noch einmal zur Erinnerung. Wir hatten schon das letzte Mal das schon angeführt. Zedekia war ja ein König, der von den Babyloniern eingesetzt war. Oder hier Chaldäern genannt. Sie haben ihm den Namen gegeben, um schon deutlich zu machen, dass das eigentlich einer war, der die babylonischen Befehle ausführt. Jojachin war der König vor Zedekia, der war schon gefangen nach Babel mitgeführt. Da waren ja schon die 10.000 Handwerker deportiert. Es war also eine schreckliche Sache. Jerusalem zum zweiten Mal erobert. Wir haben das letzte Mal einen Einblick getan in die Erzählungen Jeremias. Und da sehen wir das jetzt, was ich Ihnen erklären muss. Es gab damals in der großen Bedrohung Jerusalems Stimmen, dass Leute sagten, wir sind wer? We are the champions, wie die Fußballer jetzt singen. Fahne schwingen, nationale Bewegung. Wir können alles. Wie ein Rausch. Manchmal greifen sie an den Kopf, wie die Menschen immer döver werden. Im Moment diese Jubelbegeisterung, weil da ein sehr umstrittenes Tor gegeben wurde. We are the champions. Wir sind die Weltmeister. Ja. So war in Jerusalem ein Rausch, ist ja immer die Menschenbegeisterung, ist ja was Gewaltiges. Es gab einige Führer, von denen wir sogar die Namen noch wissen aus der Prophetengeschichte, die bewusst den König Zedekia hineingesteuert haben in diesen Rausch. Wir können uns wehren, du musst dich bloß von Babel losreißen. Schuld war daran, ja, wir haben es letztes Mal ausführlich erzählt, ein Hoffen auf Ägypten noch einmal. Jeremia hat gesagt, das geht nicht gut. Die Ägypter werden euch verlassen. Sie können euch nicht befreien. Sie werden wieder umkehren. Und es ist dem Jeremia so schwer gefallen, diese Botschaft zu übermitteln, denn er liebte seine Stadt und sein Volk. Und er muss ein Unheilsprophet sein. Und niemand, nicht ein einziger in Jerusalem versteht ihn. Alle sagen, du musst doch Hoffnung haben, dass wir uns befreien können. Bist du vielleicht für die Babylonier? Sie haben ihn des Landesverrats beschuldigt. Aber Jeremia sagt, es ist ein Gottesgericht und ein Gottesgericht muss man ertragen. Und Gott kann sein Volk nur so wieder zu sich ziehen, dass man auch durchs Gericht hindurchgeht. Jeremia wird überhaupt nicht verstanden. Jeremia wird gefangen gesetzt, er wird in diesen Brunnen geworfen, der Moor versorgt ihn mit einem Brot aus der Bäckerei, ist ja sehr toll beschrieben im Jeremia-Buch. Und wir wissen genau über diese Vorgänge Bescheid. Es kommt zu dieser schrecklichen Auflehnung. Der Zedekia sagt sich vom König los und kann anderthalb Jahre der Belagerung von Jerusalem trotzen. Man kann sich nicht vorstellen, was das war. Eineinhalb Jahre in einer belagerten Stadt zu sein, was das für Hunger war. Wo die Leute bestimmt das Lederzeug gefressen haben, weil sie nichts mehr hatten. Wo sollten sie noch ihr Essen haben? Die ganze Stadt, wo sie überhaupt ihr Wasser herbekamen, war unklar. Und dann, nach anderthalb Jahren, gelingt es den Babyloniern, in die Mauer eine Bresche zu schlagen. Man weiß sogar genau die Stelle. Sie war von Norden her. Wer ein bisschen die Topografie von Jerusalem kennt, also Norden, das ist von Samaria da oben her, da heute, wo es nach Ramallah geht, da ist es am flachsten. Da sind die Babylonier eingebrochen. Der König geht aus der anderen Seite, Jordantal hin, das ist also Richtung Ölberg über, versucht er bis zum Jordan sich durchzuschlagen. Ihm gelingt es nicht, er wird dort unten gefasst. Und sagen Sie bitte nicht, früher war man so brutal. Ich meine, dass das, was in unseren Kriegen passiert, kein Stückchen besser war. Vielleicht gibt es solche Dinge nicht mehr gerade, dass sie vor seinen Augen seine eigenen Söhne abschlachten. Das muss er noch mit ansehen und dann stechen sie ihm die Augen aus und dann führen sie ihn mit Ketten weg. Es ist eine solche Demütigung, eine solche Gemeinheit. Denn das Schlimmste wäre ja gar nicht, einen Menschen zu töten, sondern ihm Qualen zuzufügen. Und am schlimmsten die seelischen Qualen. Das kann sicher sein, dass der Mensch den Tod gar nicht so sehr fürchtet als das Leiden. Und hier wird Leiden produziert in schrecklichster Weise. Ribla war das Hauptquartier des babylonischen Kommandanten, der Armee. Und deshalb hat dort in Ribla sich alles abgespielt. Das muss am Übergang des Jordan gewesen sein oder weiter drüben. Ich weiß es im Moment auch nicht, wo dieser Ort genau war. In Jerusalem bleiben dann nur noch Bauern zurück. Wenige Bauern, denn die waren ungefährlich und die können Nahrungsmittel produzieren, weiter nichts mehr unter einem Statthalter. Wir lesen das noch. Es sind viele Leute jetzt deportiert worden und vor allem, es hat eine schreckliche Abrechnung der Babylonier an der Bevölkerung gegeben. Man möchte nicht drüber reden, wie schrecklich vergewaltigt wurde, Kinder wurden missbraucht, es hat schreckliche Plünderung, Brandschatzung gegeben, in der übelsten Weise. Wer einmal den Zusammenbruch bis in unsere Zeiten erlebt hat, der weiß, wie furchtbar das war. Auch was über viele unserer Flüchtlingsströme hinwegkam und sie erreichte. Am 7. Tag des 5. Monats, das ist das 19. Jahr Nebukadnezars, des Königs von Babel, kam Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, als Feldhauptmann des Königs von Babel nach Jerusalem und verbrannte das Haus des Herrn. Das war ja das Haus, das Salomo gebaut hatte, die Gegenwart Gottes. Und das Haus des Königs und alle Häuser in Jerusalem, alle großen Häuser verbrannte er mit Feuer. Und die ganze Heeresmacht der Chaldäer, die dem Obersten der Leibwache unterstand, riss die Mauern Jerusalems nieder. Das Volk aber, das übrig war in der Stadt und die zum König von Babel abgefallen waren, und was übrig war von den Werkleuten, führte Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, weg. Aber von den Geringen im Lande ließ er Weingärtner und Ackerleute zurück. Später hat ja dann Nehemia die Stadt wieder aufgebaut nach der Gefangenschaft. Die kupfernen Säulen am Haus des Herrn und die Gestelle und das kupferne Meer, das am Haus des Herrn war, zerbrachen die Chaldäer und brachten das Kupfer nach Babel. Und die Töpfe, Schaufeln, Messer, Löffel und alle kupfernen Gefäße, die man beim Opferdienst brauchte, nahmen sie weg. Dazu nahm der oberste Leibwache die Pfannen und Becken, alles, was golden und silbern war, die beiden Säulen, das Meer und die Gestelle, das die Salomo gemacht hatte, vor das Haus des Herrn, das Kupfer. Aller dieser Gefäße aber war nicht zu wägen. 18 Ellen hoch war eine Säule und der Knauf darauf war auch aus Kupfer. Und 3 Ellen hoch und das Gitterwerk und die Granatäpfel an dem Knauf umher, alles war aus Kupfer, genauso war auch die andere Säule mit ihrem Gitterwerk. Und der Oberste der Leibwache nahm den obersten Priester Seraja und Sephania, den zweitobersten Priester und die 3 Hüter an der Schwelle und aus der Stadt einen Kämmerer, der über die Kriegsmänner gesetzt war und 5 Männer, die stets vor dem König waren, die sich in der Stadt fanden und den Schreiber des Feldhauptmanns, der das Volk des Landes zum Heere aufbot und 60 Mann vom Volk des Landes, die in der Stadt sich fanden. Diese alle nahm Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, und brachte sie zum König nach Babel, nach Ribla. Und der König schlug sie tot in Ribla, im Lande Hamat. So wurde Juda weggeführt aus seinem Land. Aber über das Volk, das übrig war im Lande Juda, das Nebukadnezar, der König von Babel, übrig gelassen hatte, setzte er Gedalia, den Sohn Ahikams, des Sohnes Schaphans. Als nun alle Hauptleute des Kriegsvolkes und ihre Männer hörten, dass der König von Babel Gedalia eingesetzt hatte, kamen sie zu Gedalia nach Mizpah, nämlich Ismael, der Sohn Netanjas und Johanan, der Sohn Kariachs und Seraja, der Sohn Tanhumets, der Netophatiter und Jasanja, der Sohn des Machatiter, samt ihren Männern. Und Gedalia schwor ihnen und ihren Männern und sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht vor den Chaldäern, bleibt im Lande und sei dem König von Babel untertan, so wird es euch gut gehen. Es war dem Jeremia ganz besonders wichtig, dass jetzt der übrig bleibende Rest sich beugt unter dieses schwere Gericht Gottes. Ich habe Ihnen ja das letzte Mal versucht noch zu zeigen, auch in diesem Schnelldurchgang, wie bei dem Jeremia da plötzlich das aufleuchtet. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Wie Gott noch große Heilspläne hat. Ihr werdet euch entsetzen über all dem Guten, das ich euch tun werde. Jetzt beugt euch unter Gott. Ich muss auch das schwere Gericht Gottes annehmen. Ich beobachte immer wieder, wie bei uns heute der ganze Gedanke immer wieder gar nicht bewusst ist. Es gibt auch ein Gericht Gottes, es gibt auch Schweres, was Gott uns auflegt, und ich muss es aus seiner Hand annehmen und ich muss mich beugen darunter. Wir müssen ja alle erleben, wie auch unser Körper schwach wird. Es ist eben nicht der schon im Himmel lebende Leib. Ich wundere mich immer, dass da manche Leute so tun, als ob das jetzt schon alles himmlisch wäre. Wir müssen sehr tief auch durch, müssen unsere Schwäche erleben. Es ist auch schwer, wenn man bei Angehörigen merkt, wie elender Mensch ist. Auch glaubende Menschen im Alter zerbrechen an ihrer Kraft. Das sind alles Gottesgerichte, die man annehmen muss und unter die man sich beugt. Aber wo ich mich drunter beuge, darf ich auch wissen, dass Gott einen Segen daraus schafft und dass das sein Ziel ist. Er will nicht zerbrechen, er will nicht zerstören, sondern will heilen. Das war ja beim Jeremia so schön. Das sind die schönsten Zusagen. Er will doch sammeln, er will zu sich ziehen und seine Liebe offenbaren. Es kommt zum ganz Furchtbaren jetzt aber in Jerusalem, dass die Zurückbleibenden noch einmal in einem tollkühnen nationalen Akt diesen Gedalia ermorden. Weil sie glauben, sie können sich noch einmal von Babel losreißen. Sie haben noch nie verstanden, dass es ein Gottesurteil war. Und das wird das Schwerste. Jeremia wehrt sich dagegen. Sie müssen es beim Jeremia mal lesen. Es ist ausführlich beschrieben. Und dann tun diese Attentäter einen Schritt aus lauter Angst vor dem Strafurteil, vor der Strafexpedition der Babylonier. Es war ja der Statthalter der Babylonier, den sie ermordet haben. Fliehen sie alle nach Ägypten und nehmen den Jeremia nach Ägypten mit. Weil er immer Opposition hatte, sie wagten nicht, ihn auch umzubringen. Und da verliert sich die Spur Jeremias in Ägypten. Man vermutet, dass er dort ums Leben kam. Da schließt die Geschichte Jeremias. Wir lesen das noch einmal hier. Im 7. Monat kam Jismael, der Sohn Netanjas, des Sohnes Elishamas vom königlichen Geschlecht, 10 Männer mit ihm und schlugen Gedalia, das ist der Statthalter, tot. Dazu die Judäer und Chaldäer, die bei ihm waren in Mizpah. Da machte sich das ganze Volk auf, klein und groß, und die Obersten des Kriegsvolkes und zogen nach Ägypten, denn sie fürchteten sich vor den Chaldäern. Sie haben einen Wahnsinnsakt des Aufruhrs gemacht, haben ihn nicht mal durchdacht gehabt. Kaum war der tot, das war ja ihr Ziel, fliehen sie aus Angst. Sieht man, wie kopflos es alles war. Die Geschichte schließt hier, dass der Jojachin, das war also der König vor Zedekia, der Neffe vom Zedekia, komischerweise, das ist nochmal eine Generation höher gesprungen, Zedekia war ein Onkel vom Jojachin, der Jojachin wird begnadigt und kommt in Babel wieder an den Tisch des Königs. Da schließt das Königsbuch und wir haben heute Abend noch eine ganze Menge zu besprechen, deshalb keine Sorge, wir sind noch nicht am Ende. Aber ich möchte mal hier das Königsbuch abschließen. Hier war irgendwo bei dem Schreiber der aktuelle Bericht, so war der Stand in dem Augenblick, wo das Königsbuch verfasst wurde. Und er hat die Hoffnung, dass doch vielleicht wieder hier ein Spross Davids zu Ehren kommt. Und so schildert er das Ganze. Er redete freundlich mit ihm, vielleicht lesen wir es doch noch. Aber im 37. Jahr, nachdem Jojachin, der König von Juda, weggeführt war, am 27. Tag des 12. Monats ließ Evil-Merodach, der König von Babel, im ersten Jahr seiner Herrschaft Jojachin, den König von Juda, aus dem Kerker kommen und redete freundlich mit ihm und setzte seinen Sitz über die Sitze der Könige, die bei ihm waren, zu Babel. Und Jojachin legte die Kleider seiner Gefangenschaft ab und er aß alle Tage bei dem König sein Leben lang. Und es wurde ihm vom König sein ständiger Unterhalt bestimmt, den man ihm gab an jedem Tag sein ganzes Leben lang. Die Geschichte steht jetzt einfach so da, abgebrochen, und man spürt direkt, das war der aktuelle Stand. Er weiß noch nicht, wo will es hinaus. Er hofft, es könnte wieder zu einer Erneuerung Israels kommen. Sie kam dort nicht. Das Geschlecht Davids hat keine Regierungsverantwortung mehr, bis der Spross aus dem Davidshaus kommt, Jesus in Bethlehem. Ich wollte an dieser Stelle Ihnen noch das zeigen, was vielleicht jetzt nur begriffen werden kann. Wir haben das Jeremia-Buch ein wenig im Schnelldurchgang gestreift, aber wir sollten heute einmal einen Blick in die Klagelieder Jeremias werfen. Hinter dem Jeremia-Buch stehen die Klagelieder. Und die hat Jeremia nach der Zerstörung der Stadt gedichtet. Rembrandt hat ein so schönes Gemälde von Jeremia gemalt, das im Rijksmuseum in Amsterdam ist. Wenn jemand von Ihnen in den Sommerferien nach Amsterdam kommt, bitte ich Sie, diesen Jeremia von mir zu grüßen. Ich habe extra einen Druck gekauft und er hängt unter meinen Väterbildern in meinem Zimmer. Der Jeremia, der sitzt da so da und auf seinem Stuhl und grübelt da und da rauchen die Trümmer noch. Und es ist ein tolles Bild. Wenn man das einmal gesehen hat und dann das Buch der Klagelieder gelesen hat, dann versteht man das erst. Und jetzt begreifen Sie auch, wie Jeremia unter dem Gericht Gottes litt. Es finden sich überhaupt in meiner Kenntnis nirgendwo solche Worte des Mitleidens unter der Zerstörung. Wie liegt die Stadt so verlassen, die voll Volks war? Sie ist wie eine Witwe, die Fürstin unter den Völkern und die eine Königin in den Ländern war, muss nun dienen. Sie weint des Nachts, dass ihr die Tränen über die Backen laufen. Es ist niemand unter all ihren Liebhabern, der sie tröstet. Alle ihre Freunde sind ihr untreu und ihre Feinde geworden. Man wollte es einfach jetzt lesen. Vers 18, der Herr ist gerecht, denn ich bin seinem Worte ungehorsam gewesen. Höret alle Völker und schaut meinen Schmerz. Die Klage über die Zerstörung Jerusalems, und dann ist das so groß, wie ein Prophet durch dieses Gericht die Gnade Gottes schon sieht und sie preist. Kapitel 3, Vers 22. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Wenn Sie noch einmal lesen, das gleiche Kapitel, wo in Vers 2 kommt, er hat mich geführt und gehen lassen in die Finsternis und nicht ins Licht. Er nimmt die Dunkelheit seines Weges, die ganze Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit. Und das ist so toll bei der Bibel, dass ja das Wort Gottes uns in jeder Lebenslage abholt. Er hat seine Hand gewendet gegen mich und erhebt sie gegen mich Tag für Tag. Er hat mir Fleisch und Haut alt gemacht und mein Gebein zerschlagen. Er hat mich ringsum eingeschlossen und mich mit Bitternis und Mühsal umgeben. Er hat mich in Finsternis versetzt, wie die, die längst tot sind. Er hat mich ummauert, dass ich nicht heraus kann und mich in harte Fesseln gelegt. Und wenn ich auch schreie und rufe, so stopft doch sich die Ohren zu vor meinem Gebet. Dass ein Mensch durch diese Tiefen der Schwermut hindurch muss, durch diese Gottverlassenheit. Er hat meinen Weg vermauert mit Quadern und macht meinen Pfad zum Irrweg. Und jeder Vers ist so gefüllt, dass ich Sie einfach bitte, lesen Sie die Bibel und die Bibelworte da, wo man sie brauchen kann. Das ist eigentlich wieder Psalm 22. Dieser Psalm der totalen Verzweiflung, der Depression, der Traurigkeit. Und ich meine, dass uns da das Wort Gottes abholt und dann auf einmal, aber die Güte des Herrn ist, dass wir noch nicht gar aus sind. Das Leid bleibt nicht das Letzte. Und wenn jemand sagt, Gott versteht mich nicht, niemand versteht mich da, er lässt mich auf Kiesel beißen. Die Bilder sind so toll. Ich bin ein Hohn für mein ganzes Volk und täglich ein Spottlied. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn hat, Vers 25, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Also die Gerichte Gottes wandeln sich alle in Segen. Es ist ein köstlich Ding für einen Mann, dass er das Joch in seine Jugend trage. Er sitze einsam und schweige, wenn Gott es ihm auferlegt. Und stecke seinen Mund in den Staub, vielleicht ist noch Hoffnung. Vers 31, denn der Herr verstößt nicht ewig. Er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen. Gut, wir gehen in das Kapitel 4. Das ist etwas, was in diesem Rembrandt-Bild so schön anklingt. In den Trümmern zu den Füßen Jeremias in dem Bild in dem Reichsmuseum liegen goldene Gefäße. Und dann sagt Jeremia, wie ist das Gold so ganz dunkel und das feine Gold so hässlich geworden? Und wie liegen die Edelsteine in allen Straßenecken zerstreut? Die edlen Kinder Gottes, dem Golde gleichgeachtet sind, wie sind sie nun den irdischen Töpfen gleich, die ein Töpfer macht? Das, was Gott aus Israel gemacht hat, aus dem Wüstenvolk, die er erwählt hat, das waren Kronjuwelen Gottes. Und jetzt liegen sie im Dreck und werden zertreten. Das ist sicher richtig. Das ist nochmal das Gleiche, das, was Jesus aus unserem Leben macht. Er holt uns als verlorene Leute, setzt uns zu Ehren und macht aus uns kostbare Schmucksteine, die er erwählt hat. Und da, wo wir seiner Berufung nicht treu sind und wir unter das Gericht Gottes kommen, dann kann alles wieder zusammenfallen. Mich hat das oft so bedrückt, wenn man heute etwa im Orient, in der Türkei, auf den Trümmern der alten Kirchen geht. Dass die Johanneskirche von Ephesus, ein Riesenbauwerk, Schakale wohnen dort nichts mehr. Waren doch mal schöne Kirchen, wo die Lobgesänge Gottes erschallt sind. Es bleibt auch nichts von der Kirchenherrlichkeit und auch von uns nicht, wenn wir nicht dem Herrn treu bleiben. Es ist nur die Augen des Herrn schauen auf Treue. Und das ist auch im Neuen Testament nicht anders. Wo sind denn die urchristlichen Gemeinden, die wir von den Sendschreiben der Offenbarung kennen? Der Herr kann auch ganze Generationen fallen lassen. Es ist unsere Sorge, ob nicht auch in unserem deutschen Land Gott seine Hand abwendet. Es kann sein, dass die Kirchenorganisationen noch eine Zeit überleben, aber dann fallen wir wieder in den Dreck zurück. Und nur das hält uns die Gnade Gottes, dem wir trauen und dem wir dienen. Jetzt möchte ich noch einen wichtigen Teil anfügen. Es ist jetzt Zeit, dass wir einmal uns überlegen, was überhaupt das Volk der Juden für uns zu bedeuten hat. Mit diesem Jahr 587 ist dieses auserwählte Volk an das Ende seiner irdischen Existenz gekommen. Die Königsherrschaft zerbricht. Von diesem Jahr 587 an geht das jüdische Volk durch solche Gottesgerichte, wie es noch nie ein Volk dieser Erde durchmachen musste. Das Erstgeborene unter allen Völkern. Und wenn man einmal über das Geheimnis Israels nachdenkt, dann muss einen das schon überzeugen von der Verlässlichkeit des Gotteswortes. Es gibt gar kein Volk, das sowas erlebt hat. Auch das deutsche Volk hat schwere Leiden durchgemacht. Die sind aber überhaupt nie vergleichbar mit den Leiden, die Israel durchgemacht hat. Nehmen Sie etwa nur die württembergische Geschichte vom Eberhard, dem Greiner. Da hatten wir es neulich beim Seniorenausflug. Der Eberhard der Greiner, das war der, wo das Tischtuch zerschnitten hat mit seinem Ulrich. Ja. Wenn Sie mal, was diese Leute den Juden angetan haben, ist unglaublich. Da haben sie einfach verfügt, dass jeder, der bei Juden Schulden hat, nichts mehr zurückzahlen musste. Das war ein dauernder Trick. Die ganzen Herrschenden in Deutschland haben sich durch die Jahrhunderte so ihr Geld verschafft. Haben sie einen Freibrief rausgegeben und oder wie sie hier in Stuttgart, wie die schwere Pest kam. Und in Esslingen haben die Juden sich selber in der Synagoge angezündet. Nur weil sie nicht in die Hände der Schwaben fallen wollten. Alle umgekommen. Und Sie können jetzt die Geschichte Israels lesen, wo Sie wollen. Warum lässt Gott über seinem auserwählten Volk das zu, das doch sein Augapfel ist? Und wenn Sie dann, gucken Sie doch Nacht und Nebel an oder wie die KZ-Filme heißen, das gibt's doch gar nicht. Dass ein Kulturvolk so mit Menschen umgeht. Und das waren noch, wenn man wenigstens noch Respekt gehabt hätte und gesagt hätte, das sind gebildete Menschen, die man da umbringt, oder denkende Menschen oder irgendwas, die intellektuelle Menschen. Es ist überhaupt gar kein Gefühl mehr da gewesen, mit keinem Tier ist man so umgegangen. Und das war die Geschichte, die so anfing mit dem Augenausstechen von dem Zedekia. Und ich meine, dass es doch wertvoll war, dass wir einmal die Königsgeschichte so durchgegangen sind, weil die Gerichte Gottes in ihrer ganzen furchtbaren Art sichtbar werden und weil das gerne bei uns missverstanden wird, wenn man dann ab und zu hört, dass da Pastoren sagen, Gott straft doch nicht. Der Zorn Gottes, von dem Paulus noch so viel wusste, ist doch da. Und dann doch das Wunder, dass Israel in all den Gerichten Gottes nicht untergeht, sondern zum Segen für jedes Volk wurde, auch für unser deutsches Volk. Was die Juden gegeben haben. Ich glaube, es gibt überhaupt kein Volk, das so viel kulturell und geschichtlich und musikalisch und geben konnte, von den Nobelpreisträgern. Aber auch an Bewahrung biblischer Tradition. Und ich denke, dass heute auch für die glaubende Gemeinde das Verhältnis Israels zum Wort Schrift ganz entscheidend ist. Wenn Sie das sehen, wie Juden am Wort Gottes stehen. Es ist ja immer so, dass die Juden lachen über die deutsche alttestamentliche Theologie mit ihrer Bibelkritik. Es gibt für Israel keine Bibelkritik. Es gibt nur das Wissen, dass alles so ist, wie es geschrieben steht. Jetzt ist interessant. Israel war zerstreut unter allen Völkern. Es gibt wirklich keinen Platz der Welt, wo Israel nicht zerstreut ist. Sie können nach Südamerika kommen, in Südafrika, sie finden sie in Persien, sie finden sie im Jemen, die jemenitischen Juden habe ich Ihnen schon oft erzählt, sie finden sie in der Mongolei und sie finden Russland, 2,7 Millionen. Allein im letzten Monat haben sie, ich habe zufällig nur einen Teil von diesem Exodus-Film neulich im Fernsehen gesehen, war ergreifend, wenn einmal 50.000 kommen. Und was mich erschüttert hat, diese Leute, die oft gar nicht mehr nach jüdischen Bräuchen leben, die Männer, die gar nicht mehr beschnitten sind und so weiter, und die glücklich sind und sagen, endlich hier. Das war das Komische, wo die sagen, ja, jetzt habt ihr doch 40 Grad Hitze da, ist euch das nicht so viel? Da sagen sie, es ist die Erfüllung unserer Träume, im Land hier zu sein. Es ist überhaupt nicht erklärbar, wenn Leute, die über Jahrhunderte in Russland gelebt haben, ihr Judesein wieder entdecken, die nicht einmal mehr die Tradition sprachen. Und da waren Bilder gezeigt worden, wie 65-Jährige da sitzen und ganz langsam anfangen, hebräische Laute zu lernen. Was ist hier los? Sie können es nur verstehen, wenn Sie biblische Gottesberufung erkennen. Und das, was der Jeremia gesagt hat, sie werden sich wieder sammeln. Wir gehören nicht zu denen, die jetzt meinen, wir könnten in der aktuellen politischen Lage nun das genau alles festsetzen und alles lokalisieren. Aber das, was wir sagen wollen, da ist das, was schon Paulus in Römer 9 bis 11 sagt, dass die Gemeinde der Christen immer mit der Synagoge gemeinsam ihren Weg geht und dort verbunden ist. Und wir leben auf dem Wurzelboden des jüdischen Volkes. Ich möchte noch ein paar Sachen sagen. Es ist ein Hinweis, dass Gott auch in dieser wirren Weltgeschichte Regent ist. Gott fügt nicht alles, was die jetzt in Houston beschließen. Das ist nicht von Gott gemacht, sondern von den Leuten. Und genauso die Regierenden in Bonn oder in Moskau sind ja frei zu handeln. Aber dass Gott seine Heilsgeschichte, nämlich die Sache mit Israel, zu Ende führen wird, dass er die Seinen bewahrt, darauf können Sie sich verlassen. Wir haben einen großen Freiraum, den wir selber gestalten können. Es ist ja oft ein Missverständnis, wenn man sagt, Gott ist Weltregent, dass man dann meint, dann sei Gott für alles verantwortlich, was ein Hitler macht. Nein, nein, das hat er ja selber gemacht. Aber das, was so wichtig ist, dass Gott auch in den schweren Abläufen seine Pläne zum Ziel führt. Es wird über Nahost das am Ende geschehen, was Gott will. Und das, was uns auch schwer sein wird, es wird auch die Herrschaft des Antichristen so sein, wie sie die Schrift voraussagt. Und wir sollten wach sein, was da kommt. Auch noch ein paar kleine Beobachtungen. Sehr gut ist ja dieser Jakob Kröker in dieser Königsgeschichte mit seinen alttestamentlichen Auslegungen. Da gibt es ja so Kassetten mit den 10 Bände oder was das sind, die schätze ich sehr aus. Den habe ich immer jetzt auch mit Auslegung viel genommen. Kröker sagt in dieser Auslegung, und das ist geschrieben lange bevor es einen Staat Israel gab, 1920. Ich sage, man wird sehen, wie Gott, wie ich jetzt Ihnen am liebsten vorlese, und dann sagen Sie, dass, heute sieht man kaum so ein klares Wort. Der Kröker war ein Mann, der einfach in der Bibel gelebt hat. Das war ja einer der Gründer von dem Missionsbund Licht im Osten. Aber, dass er sagt, in all die Völker wurde Israel aufgelöst, aber in keinem einzigen Volk haben die Juden sich angepasst. Das gibt es überhaupt nie. Wenn Schwaben nach Amerika gehen, da sind sie nach einer Generation schon Amerikaner und können kaum mehr Deutsch und die Kinder sind schon weg. Oder sie können das angucken, wo sie wollen. Sie bleibt Juden, sind Juden geblieben. Der Jude Süß, gell, dem haben sie angewohnt, hat er seinen Kaftan angezogen. Es ist wahnsinnig, wo sie das verfolgen durch die Geschichte aus der Literatur. Juden sind das gewesen. Und zwar oft wollten sie nur die Leidensgemeinschaft haben. Sie bekannten sich dazu und es war ihnen ein Stolz. Und darüber darf man sich sicher auch keine Illusionen machen. Das werden die Leute nicht verstehen und die Zeitungen werden es nicht verstehen, warum dieser Kampf in Nahost so erschütternd sein wird. Nicht bei uns redet man jetzt von Verkürzung der Wehrzeit, Kürzung der Armee. In Nahost redet jeder nur von Aufrüstung. Wie Giftgas produziert wird, wie neue Waffen, schrecklichere Waffen kommen werden, wie es die Bibel sagt, dass der Kampf um dieses Gebiet am Ende sein wird. Und alle Völker werden dort antreten. Aber das, dass Israel seine Besonderheit bewahrt hat, was mir immer rätselhaft ist, dass sie sogar die Sprache bewahrt haben, dass sie ihre Bibeln bewahrt haben, ist ja ergreifend zu sehen, wenn man das in den schweren Vernichtungen sieht, wie sie dort mit den Psalmen über durch die Not hindurchgehen. Ich freue mich ganz besonders, dass gestern ein Anruf kam, dass Hilla und Max Jacobi am 16. Oktober hier bei uns eine Multidia-Schau zeigen wollen, dass sind diese berühmten Fotografen, die schönen Bildbände gemacht haben, die einzige im Raum Stuttgart, wollen sie hier in diesem Saal zeigen, die schönsten Bilder über das Werden Israels mit lauter Texten des Alten Testamentes und mit jüdischer Musik. Dass wir einfach einmal mitfühlen, wie das Juden heute darstellen, was Gott mit diesem Volk will und was Gott mit diesem Volk gemacht hat. Wir könnten jetzt noch viel sagen, aber das, was vielleicht am Ende stehen soll, wäre, warum hat Gott dieses Volk nicht untergehen lassen? Jedes andere Volk ist aufgelöst. Wo sind die Babylonier heute? Wo sind die Chaldäer? Zeigt sie mir. Die sind irgendwo aufgegangen in anderen Völkern. Auch die Juden sind ja ein merkwürdiges Mischvolk, rein rassisch. Gibt blonde Juden und alles, das kann man überhaupt rassisch nicht fassen. Viele der Juden sehen ja sehr den Arabern ähnlich. Das ist ganz interessant, genau gleich. Und wer das irgendwie, wie der Stürmer sie in seine Karikaturen dargestellt, das wird in wenigen Fällen gelingen, aber das ist vielleicht der osteuropäische Ghetto-Jude gewesen. Das geht rassisch gar nicht, sondern der Bund kann nicht gebrochen werden. Das Große über Israel ist, dass Gott seinen Bund nicht bricht. Mir ist es so ergreifend, dass wir gerade in den letzten 20 Jahren erlebt haben, dass ganz groß Israel eine Glaubensbewegung ist. Wenn man am Sonntag mit dem Reisebus am Sabbat durch Israel fährt, trifft man kaum ein Auto. Das ist neu. Die Rückkehr zum Glauben der Väter ist enorm. Dass Israel auch so verschlossen ist für das Jesuszeugnis, das ist für uns ganz besonders schwer. Denn es wäre die einzige Antwort auf all die Leiden. Aber der Bund, der wird so groß, kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, dass ich sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes. Und wenn die ihres Kindes vergessen, so will ich doch dein nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Das erfüllt sich auf Schritt und Tritt in Israel. Vielleicht müsste man einmal wieder zurückblicken, wie das war. Als der Staat ausgerufen wurde, wir haben ja neulich mal die Videobänder da angesehen. Menschlich überhaupt nicht fassbar. Wir hatten auf einer Reise den ersten Bürgermeister von Elat dabei, der uns erzählte, wie sie auf einem LKW runtergefahren sind. Da wohnte überhaupt niemand und haben das Land in Besitz genommen und heute, das ist Israel. 1947. Dass es überhaupt dazu kam, dass sie die Westbank in ihrem Besitz haben, wir wissen nicht, wie die Geschichte weitergeht. Wir wollen uns auch hüten, jetzt Dinge zu sagen. Das tut ja immer auch der arabischen Bevölkerung sehr weh, wenn wir jetzt in diesem ganzen Zusammenhang auch zu Äußerungen kommen, die dann ihnen das Lebensrecht absprechen. Es ist fast unlösbar, sich hier in dieser Not zu äußern. Aber dass wir etwas sehen von der Bündnistreue Gottes über seinem Volk, das ist groß. Und wenn man dann liest, was Paulus schreibt in Römer 9 bis 11 über das Geheimnis Israels, dann haben sie genau die Fortsetzung von dem, was da in der Königsgeschichte geschrieben wurde. Er sagt nämlich, dass Israel am Ende angenommen wird. Das ist Gottes Geheimnis, wie er das tut. Wenn schon die Verwerfung Segen brachte, nämlich dass es die ganze Heidenvölker brachte, wie viel mehr wird das Segen bringen, wenn Israel angenommen wird? Paulus hat ja ganz besonders unter der Verwerfung Israels gelitten, weil er sagte, er wollte lieber verbannt sein, wenn er nur Israel selig machen könnte. Obwohl er auch um diese Geheimnisse wusste, die Zusammenhänge, ist er jedes Mal zuerst in die Synagoge gegangen, hat es nochmal ausprobiert, bis sie ihn rausgeschmissen haben. Hat er von Jesus erzählt. Und sollte auch bei uns so sein, dass wir bei Israel bleiben. Ich bin sehr traurig, dass die gewisse evangelische Kirchen ja auch so ein schreckliches Papier rausgegeben haben, man dürfe Israel nicht Jesus bezeugen. Dass wir Deutschen nicht Israel gegenwärtig belehren können und keine glaubwürdigen Zeugen sind, das ist ein anderes Problem. Aber warum sollten die jüdischen Christen jetzt nicht Jesus bezeugen? Warum sollten die nicht in Tel Aviv erzählen, dass in Jesus eine Sühne geschaffen ist und dass man Frieden mit Gott hat? Und das Schreckliche ist, dass die Christen sich jetzt gegen die judenchristlichen Gemeinden noch wenden. Das sind Nöte, die man bei Paulus ganz anders liest. Und das soll das einfach sein, dass uns das wieder erschlossen wurde. Ich will jetzt auch nicht mehr auslegen. Ich wollte einfach durch diese Reihe in diesen Monaten ein wenig nur den Blick öffnen. Man muss sich selber noch erarbeiten. Man wird einmal wieder drankommen durch die eigene Bibellektüre. Aber ich hoffe, dass auch neues Verständnis für das Wirken Gottes entstanden ist an dieser Stelle.